Willkommen zu einer neuen Folge Maschinenraum Gesundheit, dem Podcast der Techniker Krankenkasse, in dem wir hinter die Kulissen schauen, wo Gesundheit gestaltet, gehackt und neu gedacht wird. Mein Name ist Bastian Starkebaum und ich bin Referent für Public Affairs in der TK Landesvertretung Niedersachsen. Heute wird's kreativ, digital und ein bisschen futuristisch. Wir sprechen mit Christoph Meinecke von der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg. Gemeinsam mit der DK bringt er beim HealthHack Entwicklerinnen, Kreative, Startups und jede Menge kluge Köpfe zusammen, um frische Ideen für die Gesundheit von morgen zu entwickeln. Wir wollen heute erfahren, was hinter diesem besonderen Hackathon steckt, wie aus Ideen echte Lösungen werden und was Christoph Meinecke persönlich antreibt, wenn er nicht gerade Zukunftsprojekte anschiebt. Hallo Christoph, wir haben gerade vereinbart, dass wir per Du sind. Insofern schön, dass du da bist.
Ja, Bastian, ich freue mich. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein kann und ein bisschen über die Arbeit der Metropolregion berichten darf.
Sehr schön. Wenn du dich jetzt nicht als Geschäftsführer der Metropolregion vorstellen müsstest, was wäre das? Wie würdest du dich so in ein, zwei Sätzen beschreiben?
Es wäre genau das Gegenteil von dem, was man immer als innovativ, hip, fancy bezeichnet. Eigentlich bin ich so ein richtiges Kind vom Dorfe. Da, wo ich aufgewachsen bin, wohne ich heute noch. Bin mittlerweile auch Hausherr von 5 Schafen auf einer Weide. Mein Sohn ist gerade da eingeschult worden, wo ich auch zur Schule ging. Also tatsächlich bin ich im Herzen ein Stück weit Kind vom Dorf und auch Kommunaler. Also mein Lebensweg ging dann nach dem Studium wieder zurück nach Hause, wo ich 15 Jahre das Bürgermeisteramt bekleidet habe, war in Wennigsen am Deister Rathauschef und habe 15 Jahre dort Kommunalpolitik gestaltet. Im Anschluss habe ich dann, und das ist jetzt der Schritt ins Innovative, ein Startup mitgegründet, weil ich nach 15 Jahren Rathaus gesagt habe, jetzt muss mal was anderes kommen. Die Zeit war nicht nur durch kommunales Gestalten geprägt, sondern auch durch 3 große Krisen. Erst kam damals die Lehman-Krise, die Finanzkrise, wo die kommunalen Finanzen abgeschmiert sind. Dann kam das große Thema Flüchtlinge, Stichwort Merkels, wir schaffen das. Dann kam die Covid-Krise und nach 15 Jahren als Krisenmanager und Bürgermeister habe ich gesagt, so jetzt kommt was anderes. Dann habe ich ein Startup aus dem Bereich Datenwirtschaft mit Freunden gegründet, Datenökosysteme. Und nach etwas über 2 Jahren hat mich aber doch der Ruf des Kommunalen wieder ereilt, dass die damalige Geschäftsführerin der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg sagte, ich werde mein Amt vorzeitig aufgeben und suche einen Nachfolger. Hättest du nicht Lust, auf die Stelle zu bewerben? Und das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt bin ich seit guten 1,5 Jahren Geschäftsführer dieser, ja im Großen und Ganzen kann man sagen, Standortagentur.
Sehr schön. Dir geht, ich merke das, dass in Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg leichter von den Lippen als zu mir. Insofern würde ich jetzt gerne auf Metropolregion nochmal kommen. Was macht die Metropolregion eigentlich?
Sie sind eine von 11 europäischen Metropolregionen in Deutschland, nennt sich das. Wir haben auch einen Dachverband, den Initiativkreis europäischer Metropolregionen in Deutschland. Hintergrund ist, dass vor 20 bis 25 Jahren in dieser Gründungsphase der Metropolregion die europäische Landkarte neu geschnitten worden sind, die Förderkulissen sich verändert haben und in Berlin damals die Raumordnungsminister dieses relativ neue Instrument, zumindest für uns in Deutschland neues Instrument, offiziell anerkannt haben. Dann sind in den Bundesländern Initiativen gestartet, eben nicht nur die städtischen Ballungsräume sich anzuschauen, sondern die Verflechtung zwischen Stadt- und Umlandräumen, die Wertschöpfungsbeziehung. Beispielsweise sind ja gerade in Hannover viele starke und große Unternehmen, die man Hannover zuordnet, gar nicht mit Hauptsitz in der Landeshauptstadt. Das mag als prominentes Beispiel der Flughafen sein, der außerhalb sitzt, die Deutsche Messe AG, die in Laatzen sitzt, aber auch viele von den Großen oder auch von den Hidden Champions leben tatsächlich von dieser Stadt-Umland-Peripherie, auch von den Wertschöpfungsverknüpfungen, die es da gibt. Und so ist damals dann spezifisch in der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg geschaut worden, was sind eigentlich die Stärken dieses zentralen niedersächsischen, man kann schon fast sagen Ballungs- und Wirtschaftsraumes. Und man hat sich dann genau für diese Gebietskulisse entschieden, die von Landkreis Heidekreis, also südliches Hamburg, bis in den Landkreis Göttingen, also fast bis nach Nordhessen reicht. Im Osten und im Westen sind es der Landkreis Helmstedt, also tatsächlich bis zur Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt und dann der Landkreis Nienburg im Westen. Also wir sind schon eine relativ große Einheit, ein Drittel des Landesgebietes von Niedersachsen umfassen wir. Gut, die Hälfte der Wertschöpfung, der industriellen Wertschöpfung ist in der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg von Niedersachsen abgebildet. Und natürlich, das macht es auch für Startups spannend, eine unheimlich starke
Wissenschafts- und Forschungslandschaft, die dann auch wieder Ausgründungen generiert, die Impulse in Invention und Innovation generiert. Und das definiert uns. Wir selber, wir sind aufgestellt als GmbH. Als Gesellschaft haben wir verschiedene Trägerinnen und Träger. 7% beispielsweise gehört dem Land Niedersachsen. Dann haben wir die 4 namensgebenden Kommunen, die bei uns beteiligt sind, und 3 große Trägervereine. Der Verein Kommunen hat über 50 Städte und Landkreise, die dort ihre Kompetenzen einbringen und auch die Dienstleistungen von uns dann entgegennehmen. Dann haben wir den Verein Wissenschaft, wo die namhaften Universitäten und Hochschulen aus dem Bereich der Metropolregion gebündelt sind. Und gerade gestern hatten wir Mitgliederversammlung vom Verein Wirtschaft. Da sind sowohl privatwirtschaftliche Unternehmen Mitglied, als auch beispielsweise die Kammern wie die Industrie- und Handelskammer oder die Handwerkskammer oder Wirtschaftsförderungsgesellschaften wie eine Hildesheimer Hirek, eine Göttinger Wirtschaftsförderungsgesellschaft oder zum Beispiel eine Hannover Impuls.
Spannend, ja. Jetzt machen wir ja zusammen, also ihr macht den Hathic und wir sind Partner. Was ist denn das eigentlich? Also wenn jetzt jemand fragt, was mit dem Begriff kann ich nicht so wirklich was anfangen, was passiert auf so einem Hathic?
Ja, unsere Aufgabe ist es tatsächlich, in Ökosystemen zu denken. Also nicht zu sagen, wir fördern ein einzelnes Unternehmen sehr spezifisch über lange Zeit, sondern zu sagen, wir schauen, wie kann man zum Beispiel ein Gründungsökosystem mit all den Verflechtungen, die es in der Metropolregion gibt, erfolgreich machen. Und ich sage jetzt mal die Einstiegsdroge, wo viele, viele Menschen zusammenkommen. Also wir hatten beim letzten Hathic in Braunschweig 60 Teilnehmende aus unterschiedlichen Nationen. Die Einstiegsdroge ist dieser Hathic, wo sich vor allem junge Menschen, aber auch eigentlich Menschen aller Generationen, weil wir auch gestandene Mentorinnen und Mentoren haben, um dann gemeinsam einfach zu überlegen, welche Problemstellungen gibt es und welche Problemstellungen lassen sich durch, heute sagt man Coding, durch Genese von, ja, welchen Ideen auch immer, also reines Programmieren oder auch Prompten, Hilfe von KI, wie lässt sich das in kurzer Zeit lösen? Und so treffen wir uns dann an 2 Tagen und dann wird ganz intensiv gearbeitet. Morgens ist Kickoff. Gastgeberinnen und Gastgeber ist die Stadt Braunschweig und der Trafo-Hub. Dort ist es traditionell in Braunschweig. Und dann wird ganz intensiv gearbeitet. Dann gibt es einen Apfel, eine Cola, einen Kaffee und los geht's.
Sehr gut. Und dann kommen die Leute zusammen und einer oder eine hat eine Idee und dann entwickeln die innerhalb dieser 1-2 Tage ein fertiges Produkt oder ist da dann noch viel zu tun?
Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also es gibt ja auch in Hacks verschiedene Formate. Manchmal haben wir Teams, die anreisen, die sagen, wir sind als Team gefestigt, wir stellen in einem Pitch unsere Idee vor. Wer sich uns anschließen möchte, kann dazukommen. Manchmal bleiben die Teams aber auch unter sich. Und dann gibt es auch Einzelpersonen, die anreisen und sagen, ich habe eine gute Idee. Es gibt auch Einzelpersonen, die anreisen und sagen, also ich habe keine gute Idee, aber ich will einfach meine Programmierkünste oder meine Prompting-Künste mal ausprobieren. Und dann finden sich dort auch Teams. Das ist auch deshalb ganz spannend, weil man immer so ein Momentum hat, wo man merkt, jetzt beginnt eine ganz intensive Gruppenfindungsphase, Teamfindungsphase, es kommen nochmal neue Ideen rein. Es sind auch ganz unterschiedliche Hintergründe. Also wir haben nicht nur Personen dabei, die jetzt zum Beispiel von der TU Braunschweig kommen und gleich als ITler aufgewachsen sind, sondern auch aus sozialwissenschaftlichen Studiengängen zum Beispiel, oder einfach Interessierte, die sagen, ich habe da jetzt Bock drauf, mal mitzumachen, auch mal so ein Gemeinschaftsevent zu erleben. Und das Besondere an diesem Hackathon gibt es ja viele Land auf, Land ab, ist tatsächlich die Vielzahl an Themenstellungen, auch an möglichen Awards, die es gibt, die aus dem Kreise der Träger kommen, weil wir 14 Partnerinstitutionen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen haben. Und gerade am Gesundheitswesen sieht man das ja, wie stark dort die unterschiedlichen Bedarfe ausgeprägt sind. Beispielsweise kommunale Partner können Träger von Krankenhäusern sein, haben aber auch natürlich die Administration ganz wichtiger sozialer Versicherungssysteme bei sich. Ne, dann sind Krankenkassen wie ihr mit dabei, also TK ist ein super und ganz starker Partner bei uns, die natürlich auch an Lösungen interessiert sind, zu sagen, wie kriegen wir besseren Service für unsere Mitglieder. Wir haben dann aber auch Wirtschaftsunternehmen dabei, die im Bereich der Medizintechnik aktiv sind, die Geräte entwickeln und sagen, Mensch, hier nehmen wir auch gerne nochmal Ideen mit auf oder suchen uns auch einfach mal spannende Interessierte, die dann Lust haben, zu uns zu kommen, Praktikum mal zu machen, zu arbeiten. Das macht eigentlich so das Salz in der Suppe, dass dieser Hack tatsächlich sehr bunt gemischt ist.
Ist dieser Hackathon jetzt anders als andere Innovationsformate oder ist das schon so üblich, wie ihr das da macht?
Das Besondere ist, dass dieser Hackathon eben auf der einen Seite etabliert ist. Also wir starten im nächsten Jahr jetzt in die 8. Auflage. Und auf der anderen Seite etabliert, gefestigt und wie gesagt dann auch immer offen für neue Ideen, offen für neue Impulse. Relativ schnell das Thema KI eingearbeitet wurde, aber auch der 3D-Drucker dasteht, wenn jetzt zum Beispiel ein Team, das hatten wir gerade im letzten Durchgang gesagt, wir wollen hier kleine Variables drucken, um dann über verschiedene Gerüche Stimuli auszugeben. Also tatsächlich ist es in dem Falle, ja, dieses gesunde Maß aus, wir wissen, was wir tun, die Teilnehmer wissen, was sie erwartet und immer noch Überraschungen dabei zu haben.
Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, also die Lösung oder die Idee, das war so spannend und so toll, das fällt wirklich auf?
Ja, ich schmunzel gerade, man hört es vielleicht. Das Spannende ist, wenn ich am ersten Tag die Pitches höre, wo wirklich mit ganz viel Elan, mit ganz viel Kreativität, aber auch mit so einem Nachdruck gesagt wird, wir brauchen diese Lösung, wir haben eine gute Idee, dann sehe ich die alle schon auf dem Siegertreppchen. Weil ich immer denke, boah, also letztes Mal ging das los, dass jemand so klassisch mit KI Bilderkennung gemacht hat, wie kann man frühzeitig in Diagnosen einsteigen, ging dann weiter zum Thema Awareness der psychischen Gesundheit, die dann auch tatsächlich gewonnen haben oder hin bis zum Thema Variables. Also das ist das Spannende, dass schon auf einem recht hohen, aber nicht abschreckend hohen Niveau gestartet wird. Wenn ich mal so Revue passieren lasse, was sehr spannend im letzten Jahr war, da hat ein Team gewonnen, was eigentlich gar nicht aus der Gesundheit kam, aber ein ganz zentrales Problem identifiziert hat. Das war ein Team der TU Braunschweig, Flowell, die festgestellt haben, dass man mit Krankenhausbetten in Krankenhäusern ganz schöne Probleme kriegt, nämlich wenn man sie schiebt, wenn man sie zum Einsatzbereich bringt oder wenn man sie auch wieder zum Reinigen schiebt, dass auch neu gebaute Krankenhäuser, die allen Normwerten entsprechen, immer wieder Probleme an den Fahrstühlen haben, wenn sie von den großen, schwer zu manövrierenden Betten angerempelt werden oder dass der Putz von der frisch gestrichenen Wand bröckelt, wenn dann doch mal ein Bett dagegen rempelt. Und die haben mit KI dann eine Lösung erarbeitet, wie man wirklich den Kreuz-, Quer-, Längs-, Breitverkehr mit diesen Betten so steuert, dass auch das Gebäude lange Freude hat und vor allen Dingen auch das nervige Wartezeiten an Fahrstühlen beispielsweise, weil man sagt, hier kommt jetzt nur ein Bett oder wir müssen noch mal auf das Bett warten, dass damit auch die Zeiten optimiert werden, der Frust bei denjenigen, die sie nutzen oder schieben, abgebaut wird. Das fand ich tatsächlich ganz spannend, dass dann eben aus dem Bereich der Architektur ein Team einen gesundheitswirtschaftlichen Hack gewonnen hat. In diesem Jahr zum Beispiel hat die Mental Health Box gewonnen, eine Awareness-Kampagne für Schulen, die das Thema psychische Gesundheit adressiert. Wir hatten aber auch jetzt zum Beispiel EPA Study Bridge, wo es darum ging, Studierende zu gewinnen, ein Konzept zur Verbesserung der sich durchsetzenden elektronischen Patientenakten zu erarbeiten, um Studienqualitäten zu verbessern. Also die Bandbreite ist da sehr, sehr groß, was natürlich auch widerspiegelt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz unterschiedlichen Wissenschafts- oder Wirtschaftsbereichen kommen und zeigt eigentlich, wie weit der Bereich Gesundheit gedacht werden muss.
Ist also auch ein Moment, wo du dachtest, genau deswegen mache ich das jetzt hier, weil da sowas passiert dann, wo man erstmal denkt, das kann eigentlich nicht aus der Ecke kommen, also Architektur und plötzlich geht es um Krankenhäuser. Das ist das, weswegen ich das hier mache, oder?
Ja, vor allem nicht nur ich, sondern das ganze Team. Also die intrinsische Motivation, wenn der Health Hack vor der Tür steht, die ist riesig. Und das Health Hack Team, das ist eine ganz tolle Atmosphäre. Und im Jahreskalender bei uns hat das tatsächlich so einen Status wie Weihnachten oder Ostern, weil es zum einen, wie gesagt, nächstes Jahr 8. Auflage, weil es so ein Fixpunkt ist. Und zum anderen, weil immer wieder neue Ideen kommen, neue Kreativität. Aber natürlich so auch im Background oder wie der Podcast heißt, im Maschinenraum, im Hintergrund immer neue Dinge eingearbeitet werden, immer neue Formate erprobt werden. Also man kann schon sagen, für uns hat der Health Hack einen ganz festen Bestandteil. Wo man es übrigens auch sieht, der Kreis der Mentorinnen und Mentoren wächst stetig. Also wir konnten zum Beispiel im vergangenen Jahr unseren gesundheitlichen Fachberater Axel Haverich begrüßen, ein weltweit renommierter Transplantationsmediziner, ehemals Medizinische Hochschule Hannover. Und manchmal ist es dann für ein Team auch einfach sehr wertvoll, nicht auf dem Siegertreppchen zu stehen, aber dieses Team aus dem Transplantationsbereich dann einfach direkt seine Visitenkarte in der Hand zu halten und zu sagen, können wir uns nochmal auf einen Erfahrungsaustausch treffen oder können Sie uns noch irgendwie weiterhelfen? Also das macht so das gewisse Etwas dieses Hacks aus.
Mhm. Gehen wir mal so ein bisschen von dem Hack weg und sagen, gibt es eigentlich in der Metropolregion viele Startups, die sich mit Gesundheit und Medizin beschäftigen oder ist das eher wenig hier bei uns in der Ecke?
Das zeichnet die Metropolregion so ein Stück weit aus, dass wir tatsächlich recht prominent in den Top 10 Ökosystemen der Startup-Szene in Deutschland vertreten sind. Und da spreche ich jetzt mal nicht nur von hannoverscher, sondern ein bisschen von niedersächsischer Bescheidenheit, dass gar nicht so deutlich oftmals kommuniziert wird oder gar nicht so deutlich wahrgenommen wird. Also wenn man jetzt mal die Top 5 der Gründerökosysteme anschaut, denken in Deutschland sofort alle an Berlin und München. So, dann kommt gefühlt erstmal lange nichts, aber wenn man dann sieht, auf dem dritten ist Hamburg und unter den Top 5 ist die 5 Göttingen. Und Göttingen ist deshalb stark, weil Göttingen eine starke Gründerszene im Medizin- und Life-Science-Bereich hat. In Hannover ist es tatsächlich ähnlich. Also Hannover ist in den Top 10 als Achter und die zweitstärkste Gründungsbranche in Hannover ist auch Medizin. Also wir haben da wirklich, im Mittelstand würde man sagen Hidden Champions, aber wir haben hier wirklich gute und etablierte Gründungsökosysteme, die ja in diesem nationalen Froschkonzert, wer quakt am lautesten, eben nicht so die dicksten Backen haben, aber die unheimlich für Qualität und Innovation stehen.
Ja, das ist ja häufig so in Niedersachsen, dass wir da nicht ganz so laut sind und dann merkt man dann doch, was da alles so hintersteckt. Wir hatten jetzt über den HealthTech schon gesprochen. Was macht ihr denn jetzt, also mit der Metropolregion, noch speziell im Bereich, im Gesundheitsbereich oder wo seid ihr noch weiterhin aktiv?
In diesem Jahr beispielsweise haben wir zwei große Projekte hochgefahren. Das eine ist das CoCare Lab. CoCare Lab soll das Thema Innovation in der Pflege verbessern, Implementierung digitaler Assistenzsysteme. Das ist ganz spannend. Gerade gestern waren zwei Mitarbeiterinnen von mir in Braunschweig in einer Pflegeeinrichtung unterwegs, um das Thema Pflege tatsächlich in der Frühschicht auch an der Patientin, am Patienten kennenzulernen. Ich hatte mit der Lina heute Morgen gesprochen. Sie sagt, die Eindrücke waren wirklich überwältigend, weil man einfach sieht, wie stark belastet das Pflegesystem ist, mit welcher Hochachtung und Wertschätzung wir dem Pflegepersonal gegenüber auftreten müssen, um das zu würdigen, was da jeden Tag am Menschen geleistet wird, dass auf der anderen Seite eben auch ganz viel Fokus leider von der Pflege weggeht in Dokumentationsfragen, Vorbereitung, Nachbereitung. Das zeigt also, wenn wir auch Projekte, dieses CoCare Lab, das hat einen Rahmen von 700.000 Euro, läuft bis 27, hat wissenschaftliche Partner, hat Praxispartner, aber dass wir trotzdem eigentlich so ja, im Herzen sagen, wir wollen nicht nur die Theorie optimieren, sondern wir wollen in der Praxis Wirksamkeit erzielen. In diesem Bereich beispielsweise ist es so, dass dort arbeiten wir mit dem Land Niedersachsen zusammen. Aus dem Topf Soziale Innovation wird das gefördert. Die Ostfalia Hochschule ist unser wissenschaftlicher Partner. Und das Haus St. Vinzenz in Braunschweig, das ist eben die Einrichtung, wo diese Lösungen dann implementiert werden sollen. Es werden ganz konkret Cases entwickelt, wo man sagt, hier können digitale Systeme unterstützen. Aber wie gesagt, es ist Arbeit am Menschen und Innovation dient hier der Unterstützung dieser Arbeit.
Gibt's was, wo du sagst, also von Politik und Wirtschaft wünsche dir etwas Bestimmtes, um noch Projekte weiterhin zu fördern oder bist du da wunschlos glücklich?
Man ist als Leiter einer solchen Standortagentur auch in diesem Multi-Stakeholder-Umfeld. Wenn man dann einmal wunschlos glücklich wäre, hätte man entweder seinen Job verfehlt oder sollte sich in andere politische Ämter orientieren. Was mir aber tatsächlich auffällt, und das ist so der grüne Faden, den ich auch im Bürgermeisteramt immer erlebt habe, wir Deutschen neigen ja zu Perfektion und neigen dazu, auch jeden einzelnen Sektor und jedes einzelne Blickfeld, was wir gerade haben, bis ins tiefste Detail zu analysieren und dann auch zu regulieren. Und wir merken aber mittlerweile, dass oftmals in diesem Lande nicht so viel vorangeht, wie vorangehen könnte, weil die einzelne Detailtiefe, die einen Sektor so weit bestimmt, eben nicht mehr mit der Komplexität zusammengeht, wo man sagt, ja, aber in der praktischen Umsetzung von etwas muss man auch noch diese Nebenaspekte berücksichtigen oder auch noch sehen, dass es hier wichtige Stakeholder und Akteure und ihre Interessen gibt. Also eigentlich wünsche ich mir, dass wir uns so ein bisschen auf den Weg machen, aus dieser Perfektion wieder zurück zu mehr Pragmatismus zu gehen und
ich nenne es mal, diese Art von Querlogiken, die wir überall haben. Dass man also, wenn man eins will, zig andere Sachen von Datenschutz bis Dokumentation bis Vergabe und ähnliches mitdenken muss, dass man sich immer weiter vom Ziel entfernt, dass wir uns also wirklich wieder auf diese Zielorientierung besinnen und dass wir sagen, wir wollen hier gesellschaftlich gestalten, wir wollen Probleme vom Tisch kriegen und uns gemeinsam weiterentwickeln. Das ist mein Wunsch. Tatsächlich ist es weniger der Wunsch zu sagen, wir wollen jetzt spezifisch hier Projekt X oder Y. Das ergibt sich meistens aus erfolgreichem Tun. Wenn man, wie zum Beispiel den Health Hack oder wie das CoCare Lab oder ein anderes Projekt bei uns, One Click to Evidence, wenn man solche erfolgreichen Projekte hat, dann ergeben sich auch gute Folgeprojekte. Aber tatsächlich dieses gemeinsame Ziehen an einem Strang, um dann auch mal den Tisch für Kreativität und Innovation wieder freizukriegen, das wäre so mein Wunsch.
Ist da jetzt so eine Kooperation zwischen der Krankenkasse und euch als Metropolregion eine Blaupause? Also ist das schon auch etwas, was für die Zukunft ist und wo wir sagen, das sollten wir stärker machen? Oder ist das nett, aber braucht man jetzt nicht?
Ja, unbedingt. Also aus der Praxis für die Praxis ist ja die Devise. Und wenn wir dann zusammenarbeiten, wir sind ja als Metropolregion in der Geschäftsstelle klein aufgestellt. Ich habe 14 Mitarbeitende insgesamt und auch noch das Handlungsfeld Mobilität und das Handlungsfeld Standortmarketing plus Wissenschaftskooperation. Also wir sind ein ganz kleiner Laden, die sagen, wir wollen mit punktgenauer Expertise arbeiten. Und deshalb brauchen wir genau diese großen Partner, die ja so mitten im Herzen der Problemstellung oder der Herausforderung stehen. Und eine Krankenkasse ist da natürlich ein optimaler Partner, weil ihr auch direkt am Kunden, am Menschen arbeitet und ihr dafür sorgt, dass das Gesundheitssystem am Laufen gehalten wird. Und wir sind dann natürlich so der spezialisierte Partner, vielleicht so ein bisschen wie die Biene, die auf einer wunderschönen großen Blüte nur so ein bisschen einen kleinen punktuellen Auftrag hat, nämlich hier etwas zu bestäuben oder da den Samen von A nach B, also von einem Sektor in den nächsten zu bringen. So sehe ich uns da so. Irgendwie, ja, so ein bisschen orientiert. Und das ist ganz spannend, wenn man große Partner zusammenbringt. Ihr habt ja auch ein immenses Regelwerk an Vorschriften, an Regularien, was ihr beachten müsst, dann mal zu sagen, wir wählen uns mal so einen freien, wissenschaftlich innovativen Partner wie uns und umgekehrt zu sagen, das, was wir auch aus unserem Netzwerk, zum Beispiel aus der Wissenschaft haben, das bringen wir jetzt mal direkt zu den Trägern dieses Gesundheitssystems. Das ist schon eine sehr fruchtbringende Symbiose.
Ja, finden wir auch, auf jeden Fall. Du engagierst dich ja auch selber, also für Innovation und Digitalisierung und bist da sehr aktiv. War das immer schon deine Leidenschaft oder gab es da einen Auslöser, wo du gesagt hast, deswegen?
Hui, muss ich mal in die eigene Biografie schauen. Aber tatsächlich gab es einen Auslöser. Das war mein erster Bürgermeisterwahlkampf 2006. 2006 gab es noch kein Facebook in Deutschland. Es gab noch kein Twitter. Und ich habe damals einen, der dann auf bundesweit Beachtung gefunden hat, ersten Social-Media-Wahlkämpfe bei uns in der Gemeinde geführt. Also ich habe tagsüber, wie man das so ganz klassisch kennt, Wahlplakate geklebt, Hausbesuche gemacht. Und abends habe ich dann auf Plattformen wie kiezkollegen.de, SchülerVZ, StudiVZ, falls du das noch kennst,
ja,
habe ich dann sehr zielgruppengenau kommuniziert und bin dann auch als parteiloser Überraschungskandidat sehr jung hauptamtlicher Bürgermeister geworden, war der jüngste Hauptamtliche in Niedersachsen. Und wollte das auch mit ins Rathaus nehmen, dieses Thema Digitalisierung, Social Media, was damals ja noch in den Kinderschuhen war. Und wir haben dann in Wennigsen recht viel auch Online-Bürgerbeteiligung gemacht, haben sogar mal einen Preis gewonnen für digitale Partizipation, wo wir auf dem Siegertreppchen tatsächlich auch oben standen. Dresden und München waren auch mit dabei, die erstmal guckten, wo ist überhaupt Wennigsen, was haben die da überhaupt gemacht. In dem Falle hatten wir ein Kooperationsprojekt mit dem IFIP der Universität Bremen, was erfolgreich war. Und da ist eigentlich so ein bisschen die digitale Leidenschaft in mir geweckt worden und das ist dann auch so ein bisschen in meine DNA übergegangen. Und als dann das Thema Metropolregion auf der Tagesordnung stand, Mensch, habe ich gedacht, das ist ja wirklich mit dieser Trägervielfalt aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, öffentlicher Hand, Kommunen und Land, da nochmal innovativ zu arbeiten und auch
tatsächlich so mit so großen prägenden Akteuren wie zum Beispiel mit euch von der TK und auf der anderen Seite mit staatlicher Bürokratie und auch genau damit und dazwischen Innovationen zu testen, zu bringen.
Ja, das ist eigentlich das Spannendste, was man tun kann. Und deshalb sitzen wir heute hier.
Heute sitzen wir hier, genau. Und hoffentlich auch in Zukunft nochmal wieder. Ja, vielen Dank, Christoph. Das war unglaublich spannend. Ich fand es toll, einen Einblick zu bekommen, was ihr in der Metropolregion macht, aber was eben auch du ganz speziell machst. Und ja, vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Maschinenraumgesundheit der Techniker Krankenkasse.
Herzlichen Dank. Ich sage auch vielen Dank.